NZZ Akzent.
India's marathon, six-week-long election
process. It's called the biggest democratic exercise in history.
Wenn das bevölkerungsreichste Land der Welt wählt, ist es natürlich ein unglaubliches Unterfangen. Fast schon ein Spektakel.
10% of the world's entire population will be eligible to vote.
Fast 1 Milliarde Inderinnen und Inder gingen seit April an die Urnen und wählten ein neues Parlament. 6 Wochen dauerte der Wahlmarathon und Anfang Juni dann endlich die Ergebnisse.
Der indische Premierminister Modi hat sich zum Sieger der Parlamentswahl erklärt.
Der geplante Erdrutschsieg bleibt aber aus. Modi und seine
Partei. Ulrich, aber sie fielen nicht ganz so aus wie erwartet.
Ja, die Ergebnisse waren eine Überraschung, denn eigentlich hatten alle erwartet, dass Premierminister Narendra Modi und seine hindu-nationalistische Partei wieder deutlich gewinnen würde.
Surprising, shocking. Stunning.
Das lag auch daran, dass Modi selber das Ziel und die Erwartung extrem hoch gesteckt hatte. Er hat da als Ziel ausgegeben, 400 Sitze im Parlament zu gewinnen mit seinen Verbündeten. Das wäre eine Zweidrittelmehrheit. Aber am Ende hat Modis Partei, die BJP, nur 240 Sitze gewonnen und ist damit auf Koalitionspartner für die Bildung einer Regierung angewiesen.
Und du, Ulrich, warst du auch überrascht?
Ja, ich war auch überrascht. Ich hatte das nicht erwartet, weil ja zuletzt umgab Modi eben auch so eine Aura der Unbesiegbarkeit.
Obwohl alle Zeichen auf Sieg standen, haben Narendra Modi und seine Partei BJP bei den Wahlen erstmals deutliche Verluste erlitten. Warum seine Selbstinszenierung als Halbgott diesmal in Indien weniger zog, erklärt Auslandredaktor Ulrich von Schwerin. Ich bin Marlene Müller. Ulrich, was heißt das? Modi hat eine Aura der Unbesiegbarkeit.
Ja, Modi ist seit 10 Jahren Ministerpräsident Indiens. Der 73-Jährige hat die letzten beiden Wahlen klar gewonnen. Aber er ist heute eigentlich auch viel mehr als einfach nur der Regierungschef, sondern Modi ist quasi zur Verkörperung des Staates und zur Verkörperung Indiens geworden. Mhm. Und für seine hindu-nationalistischen Anhänger ist er geradezu wie ein Halbgott heute.
Man. Narendra Damodar Das Modi.
Ja, und auch hier bei der Vereidigung zur dritten Amtszeit am 9. Juni, da wird Narendra Modi frenetisch gefeiert, wie ein Halbgott, sagst du. Wie kam das eigentlich?
Modi hat einen riesigen Personenkult um sich geschaffen in den letzten Jahren. Also er ist wirklich allgegenwärtig in Indien. Sein Gesicht ist überall, ist auf Plakaten. Er ist überall ständig in den Medien. Sein Konterfei ist sogar auf Reissäcke abgedruckt, die an die Armen verteilt werden, damit auch wirklich jeder weiß, wem sie diese Wohltaten zu verdanken haben. Mhm. Und der Wahlkampf war ganz auf ihn zugeschnitten. Das war völlig von ihm dominiert. Er hat mehr als 200 Veranstaltungen im ganzen Land gemacht. Und auch das Programm der BJP stand unter dem Motto Modis Garantie. Also er garantiert den Wählern bestimmte Leistungen. Und alles, was nicht dazu passt, zu diesem von ihm kultivierten Image, wird auch einfach rausgestrichen.
Das ist eine Art Zensur?
Genau, dazu muss man wissen, dass unter Modi in den letzten 10 Jahren die Pressefreiheit immer mehr eingeschränkt worden ist. Die meisten großen Medien auf Linie der Regierung gebracht worden sind. Und Modi selbst ist zwar allgegenwärtig in der Öffentlichkeit, aber Fragen stellt er sich eigentlich nie. Also er ist kein einziges Mal im Parlament aufgetreten, um sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Mhm. Er gibt auch nie Pressekonferenzen. Also
keine unangenehmen Journalistenfragen?
Nein, er stellt sich nicht in unangenehmen Fragen. Wenn, dann gibt er Interviews ausgewählten, regierungsfreundlichen Medien.
Ja, unsere Premierministerin Aam Khate.
Wie zum Beispiel in diesem Interview, der erklärte dem Interview, wie er am besten eine Mango schält. Also
das ist
ganz sicher kein hartes Politthema, diese Mango-Vorliebe.
Ein Thema, was mit Politik gar nichts zu tun hat und was ihn aber von einer menschlichen Seite eben zeigt. Und das ist sicher auch die Idee dabei. Und zugleich ist er immer mehr abgehoben und schwebt eigentlich so ein bisschen über der Politik. Diese Selbstinszenierung hat in letzter Zeit auch immer mehr eine religiöse Komponente angenommen. Im Wahlkampf hat er mehrfach gesagt, er sei von Gott auserwählt, er sei das Werkzeug Gottes, der ihn eben bestimmt hatte, seinen Auftrag zu erfüllen. Und so ist der ganze Wahlkampf auf ihn als gläubigen Hindu zugeschnitten.
Stimmt, also irgendwie gefühlt sieht man ihn ständig in irgendwelchen Tempeln, bei irgendwelchen Zeremonien.
Ja genau, eben auch zum Abschluss des Wahlkampfs Anfang Juni hat er sich zurückgezogen auf einer Insel ganz an der Südspitze Indiens bei Kanyakumari. Hat sich dann in diesen Tempel zurückgezogen zur Meditation für 45 Stunden, um in der Einsamkeit, wie es hieß, seine Verbindung zu Gott zu suchen. Aber begleitet wurde er eigentlich nonstop von Fernsehkameras.
Er sitzt da mit Blumenkette und weißem Gewand und hört diese Musik zu. Das ist ein Teil der Meditation.
Genau, das ist Teil der Inszenierung. So konnte die ganze Nation eben mitverfolgen, wie er da in angeblicher Einsamkeit sitzt und meditiert und der Musik, religiösen Gesängen lauscht.
Ja.
Aber am Ende war es eben doch in erster Linie eine Inszenierung fürs Publikum. Und Modi hat so stark wie nie Politik und Religion in Indien vermischt. Er nutzt es gezielt zur Mobilisierung der Wähler, aber hat in gewisser Weise die Religion, die ja eigentlich sehr vielfältig ist, zu einer Art Ideologie umgedeutet, die eng verbunden ist mit dem Nationalismus und letztlich seinem Ziel dient, aus Indien, das von der Verfassung eigentlich ein säkularer Staat ist, ein Staat mit einer Religion, einer Sprache und einem Führer zu machen.
Aber nun lässt ja das Wahlergebnis vermuten, dass das zumindest dieses Mal nicht so gut gezogen hat bei den Inderinnen und Indern.
Genau, und das schien auch Modi während des Wahlkampfs zu spüren und hat dann immer mehr auf eben diese religiösen Themen gesetzt und auch auf religiöse Polarisierung zwischen Hindus und Muslimen und auch teilweise dann ganz offen gegen die muslimische Minderheit gehetzt. Und es hat letztlich schon angefangen mit dem zu Beginn des Wahlkampfs, denn eröffnet wurde er mit der Einweihung eines Tempels, der dem hinduistischen Halbgott Ram geweiht ist, in der Stadt Ayodhya im Norden Indiens. Und dieser Tempel ist zutiefst umstritten.
Warum?
Er ist vor allen Dingen umstritten, weil er gebaut wurde an einem Ort, an dem früher eine Moschee stand, die 1992 durch einen Mob fanatischer Hindu-Nationalisten eingerissen worden ist. Und es gab dann jahrelang einen Rechtsstreit um diesen Ort. Die Hindu-Nationalisten forderten eben dort wieder einen Tempel zu bauen. Damit haben sie jahrelang Wahlkampf gemacht und dieses Versprechen hat er jetzt schließlich eingelöst. Ja, und Modi hat es sich nicht nehmen lassen, diese Zeremonie persönlich zu leiten.
Siyavar Ramachandra ki jai. Siyavar Ramachandra ki jai.
Man sieht ihn hier weiß gekleidet, wie er den Tempel einweiht und damit eine Rolle einnimmt, die eigentlich Priestern vorbehalten ist und so aus einer eigentlich religiösen Zeremonie ein politisches Ereignis macht.
Und genau an diesem historisch quasi belasteten Ort, genau da beginnt er seinen Wahlkampf. Das ist schon ein starkes Zeichen.
Ja, der Wahlkampf stand von Anfang an im Fokus der Religion. Aber er nahm dann zunehmend auch eben negative Tonalität an und er hat da immer mehr die Hetze auch gegen Muslime verschärft.
Zum Beispiel?
In früheren Jahren hat er das eigentlich eher anderen in der Partei überlassen, aber diesmal hat er das selber auch zum Thema gemacht und im April gab es dann eine Wahlkampfrede von Modi in Rajasthan, wo er davor gewarnt hat, dass die Opposition den Hindus das Geld wegnehmen will, um es an jene zu verteilen, wie er sagte, die mehr Kinder haben.
Also die Muslime.
Genau, da war allen klar, da sind die Muslime gemeint. Und er sprach dann auch von Eindringlingen. Die Botschaft ist klar, die Muslime sind keine echten Inder, sie sind von außen ins Land gekommen und sie wollen das Geld der Hindus.
Okay. Also bis jetzt hat das ja offenbar funktioniert, also auch dieses spalterische, hetzerische. Aber hat er es dieses Mal etwas übertrieben? War der Ton doch ein Tick zu scharf?
Ja, ganz offensichtlich hat dieses Narrativ bei den Wählern dieses Mal nicht in gleicher Weise verfangen. Das liegt auch, glaube ich, daran, dass die Gegenerzählung der Opposition Widerhall gefunden hat bei den Wählern. eine Erzählung, dass von Indien als einem säkularen Land, das vielfältig ist, sprachlich, ethnisch, religiös. Mhm. Und erstmals ist auch Rahul Gandhi, der Anführer der Kongresspartei, der größten Oppositionspartei Indiens, stärker in Erscheinung getreten, hat neue Statur gewonnen im Wahlkampf, den er eröffnet hatte mit einem Marsch quer durch Indien, wo er den Kontakt zur Bevölkerung gesucht hatte, über Monate immer wieder Kundgebungen an verschiedenen Orten des Landes, wirklich von der Südspitze bis ganz rauf im Norden Kaschmirs.
Ja, ich erinnere mich, dazu haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht über diesen Marsch von Rahul Gandhi durch ganz Indien. Ich packe den Link dazu in die Shownotes.
Ja, genau. Und im Wahlkampf hat die Opposition es dann auch geschafft, den Fokus neu auszurichten und stärker die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in den Fokus zu rücken. Mhm.
Die sind?
Ja, das ist vor allen Dingen die große und wachsende Ungleichheit im Land, die hohe Arbeitslosigkeit, die Inflation, all die Schattenseiten, die eben im Narrativ von Modi nicht vorkommen, wenn er sich als erfolgreicher Wirtschaftsreformer inszeniert. Mhm. Und tatsächlich hat er ja auch viel geschafft in seiner Amtszeit. Er hat die Infrastruktur modernisiert, er hat die Digitalisierung vorangebracht, hat ausländische Investoren ins Land geholt, die Bürokratie abgebaut. Aber bei all dem Wirtschaftswachstum, was es tatsächlich gab, es ist eben nicht allen gleichermaßen zugute gekommen. Es haben einige viel davon profitiert und viele eigentlich gar nicht.
Mhm. Das heißt, seine Erzählung, dass er eben das Volk versteht, dass er die Nöte des Volkes kennt, das hat er auch nicht verfangen.
Genau, dieses Narrativ hat Risse bekommen. Er hat sich in den letzten Jahren immer als Mann des Volkes versteht, der die einfachen Leute kennt und da auch auf seine eigene Biografie verwiesen, dass er eben ein Mann ist, der selber von ganz unten kommt, aus eigener Kraft sich emporgearbeitet hat. Und tatsächlich stammt Modi aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Teeverkäufer am Bahnhof. Er hat als Kind selber dort aushelfen müssen und hat sich dann raufgearbeitet. Aber heute ist er nicht länger eigentlich dieser einfache Mann, sondern er hat engste Verbindung zur wirtschaftlichen Elite. Er verkehrt mit den Milliardären des Landes und tritt auf internationalen Konferenzen auf. Und all das hat ihm die Opposition auch vorgeworfen, eben eine Politik zu machen für die Reichen und nicht für die Armen.
Also das Wahlergebnis ist ein bisschen eine Kombination aus all dem, also eine gewisse Modi-Müdigkeit, aber eben auch, dass man immer dieses Religiöse so stark betont, dieses Hindu-Nationalistische so betont und eben die Wirtschaft, die nicht brummt.
Ja, die Wahl ist insofern auch ein gewisser Denkzettel für ihn und ein Aufruf, sich mehr auf die echten sozialen Probleme zu konzentrieren. Und ja, auch sonst muss ihm zu denken geben, dass es eben diese Inszenierung nicht mehr in gleicher Weise verfängt, sondern vielmehr auch durch die Konzentration auf seine Person so ein bisschen der Eindruck entstanden ist, dass er arrogant und abgehoben ist und eigentlich den Kontakt so ein bisschen zu den echten Fragen des Alltags verloren hat.
Also man kann sagen, der Halbgott ist mit diesem Wahlresultat auch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet.
Ja, das kann man so sagen. Also zuletzt schien es eigentlich so, als wenn er irgendwie über der Politik steht und die normalen Probleme ihn eigentlich gar nicht mehr so beschäftigen. Aber damit ist es jetzt vorbei. Er hat seine Mehrheit verloren. Er wird künftig mit Koalitionspartnern zusammenarbeiten setzen. Und zwar Koalitionspartnern, die seine hindu-nationalistische Ideologie nicht teilen und künftig Grenzen setzen. Er wird einiges an seinen Plänen auch einfach nicht realisieren können, weil ihm dafür die Mehrheit fehlt. Also er ist weit davon entfernt, die angestrebte Zweidrittelmehrheit zu erhalten, die ihm erlaubt hätte, die Verfassung zu ändern. Insofern, er wird sich vermutlich künftig mehr auf die Wirtschaft wieder konzentrieren und da sind die Herausforderungen ja wirklich weiter immens. Also
diese Kluft in der Gesellschaft.
Genau, die wachsende Kluft, die ist ein ganz großes Thema. Aber auch einfach Fragen von Bildung, Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung von Investitionen, all das bleibt weiterhin eine riesige Herausforderung. Mhm. Nach dieser Wahl ist auf jeden Fall klar, Modi hat seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren.
Lieber Ulrich, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
Ja, ich danke euch.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.